Ja, guten Abend zusammen. Schön, euch wieder zu sehen, hier bei euch zu sein. Ja, mein Predigttext steht in Matthäus 6, Vers 33. Wir kennen wahrscheinlich die Luther-Übersetzung gut. Da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Ich habe halt hier noch eine Übertragung mitgebracht, Hoffnung für alle. Da steht, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Also schon eine geniale Zusage hier, Gott wird uns geben, was wir nötig haben, er wird euch uns all das zukommen lassen. Wenn man Zusammenhang liest, dann geht es hier um, sage ich mal, das Lebensnotwendige. Also da geht es um Essen, um Nahrung, um Kleider. Das heißt ja nicht, dass Gott uns dann alle Wünsche erfüllen wird, die wir so gern hätten, aber das Lebensnotwendige wird er uns geben. Und das finde ich schon eine geniale Zusage. Er will uns versorgen mit dem, was wir im Alltag so brauchen am Notwendigen. Aber es hat auch eine Bedingung. Es ist eine Bedingung genannt. Ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Setzt Gott die Priorität in eurem Leben. Ich habe daheim so einen schönen, schicken Werkzeugkoffer, wie wahrscheinlich die meisten Männer zu Hause haben. Wenn ich irgendwas zum Reparieren habe, packe ich den und gehe dorthin im Haus, wo ich was zum Reparieren habe. Nur der Werkzeugkoffer, der wird mit der Zeit immer voller. Weil normal habe ich das wichtigste Werkzeug da drin, das man so braucht. Also da sind normalerweise 4 Schraubenzieher drin, aber irgendwann sind da plötzlich 8 oder 10 Schraubenzieher drin und da sind noch Schrauben drin und Dübel und es wird immer voll, ich kriege das fast nicht mehr zu. Und dann muss ich einmal das Ding ausleeren und nochmal sortieren, welches Werkzeug gehört wirklich da rein, welches hat Priorität und welches passt nicht da rein. Also welches lasse ich im Werkzeugkeller, da an meiner Werkbank, sondern, ne, also so muss ich ab und zu, muss ich das sortieren. Und ich glaube, in unserer Beziehung zu Jesus ist das manchmal auch so, dass man ab und zu mal so ein Check-up machen muss und sagen, habe ich meine Prioritäten noch richtig geordnet? Sind da vielleicht viele Dinge, auch gute Dinge, so, ja, ein anderes Werkzeug, Schrauben, typisch, auch was Gutes, andere Dinge da reingekommen und es wird so viel, dass ich das Wichtigste vielleicht langsam auf 2., 3. Position gerutscht ist, nicht Jesus und seine Sache. Und vielleicht dient der Gottesdienst dazu, das nochmal so sich selbst vor Gott und mit Gott zu besprechen. Oder vielleicht heute Abend dann zu Hause. Da will ich Anstoß geben. Aber zuerst, mein erster Punkt heißt, suche Gott oder trachte nach dem Reich Gottes, denn er hat dich zuerst gesucht. Steht das nicht in diesem Bibeltext, aber bei Johannes 15, 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich gesucht, sondern ich habe euch gesucht und gefunden und bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt. Also der Anfang war bei Jesus. Und wenn du heute hier sitzt und an Jesus glaubst, dann nur deshalb, weil Gott dich schon lange auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, sagt Paulus einmal, weil er dir nachgegangen ist, dich gesucht hat, um dich geworben hat, bis dir es klar geworden ist, ja, das ist Jesus, dein Erlöser, dein Herr. Und du hast darauf reagiert, indem du ihn als deinen persönlichen Herrn angenommen hast. Einmal erzählt Jesus dieses Gleichnis von der kostbaren Perle. Und da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann. Das Himmelreich, in diesem Himmelreichsgleichnis, sie kann man mit Jesus gleichsetzen, also Jesus gleich diesem Kaufmann. Und er findet eine kostbare Perle, das bist du. Und dann setzt der Kaufmann alles ein, was er hat, verkauft alles, damit er mit dem, was er hat, diese Perle erwerben kann. Ja. Und genau das hat Jesus getan. Er hat alles eingesetzt, was er hatte. Gott hat das Kostbarste, was er hatte, das Leben seines Sohnes eingesetzt. Was Kostbares hat Gott nicht. Jesus hat nichts Kostbares, das war das Beste. Und das hat er alles eingesetzt, damit er dich findet und damit du gerettet wirst. Darum ist er ans Kreuz gegangen, damit er dich hat. Ne? Das wissen wir, das glauben wir. Und, aber das, noch, das muss ich immer mal wieder klar machen, das war das Wichtigste, das Kostbarste. Und die normale Reaktion ist ja auch dann zu sagen, jawohl, danke Herr Jesus. Und wir beten ihn an und loben ihn dafür, dass er sein Leben, das kostbare, teure Blut vergossen wurde für uns. Aber gleich daneben steht noch ein zweites Gleichnis. Das steht drüber, Gleichnis um Schatz im Acker. Ich habe immer schnell drüber gelesen, habe gedacht, da steht ja genau das Gleiche drin, steht auch nicht das Gleiche drin. Da heißt nämlich, das Himmelreich gleicht dem Schatz. Ja. Dem Schatz gleicht, also Jesus ist jetzt in diesem Gleichnis der Schatz. Und ein Mann findet diesen Schatz, ja zufällig, er stößt auf ihn und dann verkauft er alles, um diesen Acker zu bekommen, wo der Schatz drin ist, also den Schatz zu bekommen. Und das ist, denke ich, diese Reaktion auf das, dass wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, wenn uns die Augen geöffnet wurden, dass wir sagen, jawohl, ich möchte diesen Schatz, ich möchte Jesus haben und behalten. Und deshalb bin ich bereit, ihn an meine erste Stelle zu stellen. Ja, diesen Schatz. Ja, der Mann hat diesen Schatz nicht kostbarer gemacht, der war schon da, der Schatz, aber er hat alles eingesetzt, er sagt, dieser Schatz soll mein bleiben. Mach's mal mit einem eigenen Vergleich. Da ist eine Mutter, die hat wenig Geld, arm, aber sie hat zwei Söhne und sie schuftet und sagt, meine Söhne soll's einmal besser haben wie ich. Und deshalb zieht sie die groß und geht noch arbeiten nebenher und schuftet, setzt ihr Leben also ein, damit die zwei Söhne eine Ausbildung machen, studieren können, dass sie mal besseres Leben haben. Und dann sind die Söhne irgendwann erwachsen, haben das auch geschafft, eine Ausbildung gemacht, denen geht es besser. Und der eine Sohn, der versteht gar nicht, was die Mutter eigentlich für ihn getan hat. Ja, er sagt, ja gut, meine Mutter, ja, hat mich großgezogen und ja, ist halt meine Mutter. Man spürt wenig Dankbarkeit bei ihm. Also sie spielt dann, er ist längst ausgezogen, aber die Mutter spielt wenigen noch in seinem Leben eine Rolle. Und der zweite Sohn, der hat einen besseren Blick dafür. Der weiß, okay, meine Mutter hat so viel geopfert, dass ich jetzt eine Ausbildung machen kann, mir geht es jetzt besser. Er schätzt das sehr und weiß es auch. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo die Mutter eben sich nicht mehr selbst versorgen kann. Und dann geht es darum, ja, pflege ich sie selber, versorge ich sie selber oder regle ich Dinge oder finanziere ich hier das Pflegeheim, wie auch immer, ich muss mich darum kümmern. Aber der zweite Sohn sagt, ja gut, so weit geht es nun auch wieder nicht. Und diese zwei Söhne, die stehen manchmal für uns Menschen. Der erste steht so ein bisschen für die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Da erzählt man ihnen, was Jesus für sie getan hat, was Gott für sie getan hat. Und sie sagen, na und, was geht das mich an? Ist ja schön für Jesus, für mich nicht. Ja. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, die Reaktion, wo Menschen von Jesus erzählen wollen. Und die zweite Reaktion ist, finde ich bei mir manchmal auch, wo ich weiß, was Jesus für mich getan hat und ich freue mich darüber, ist wie der zweite Sohn, der ist dankbar, aber da gibt es vielleicht Punkte in meinem Leben, wo ich mich frage, bin ich bereit, alles einzusetzen für diesen Jesus? Schlägt mein Herz voll für diesen Jesus, gerade heute. Ich möchte Ihnen einfach diese Frage mitgeben. Und der nächste Punkt habe ich so formuliert, suche Jesus, suche Gott persönlich. Was meine ich damit? Wie oft suchen wir Gottes Gaben? Gott schenkt uns ja viele tolle Sachen. Ja. Er schenkt uns die Vergebung, er schenkt uns Segen, Er schenkt uns die Leitung, dass wir geleitet wissen. Er schenkt uns Weisheit, da können wir darum beten. Er schenkt uns ewiges Leben, wo wir uns begehrt haben, haben das bekommen. Er schenkt uns Kraft, Geduld, Liebe, Heilung und so weiter. Darum bitten wir ja und suchen, das ist ja auch in Ordnung. Das ist auch gut, das zu suchen und Gott zu... Aber noch gibt noch was Wichtigeres, nämlich Jesus selbst als Person zu suchen. Das vergesse ich oft. Da gehe ich morgens in meine stille Zeit und dann ja, will ich schon immer mit Loben, mit Danken anfangen. Danke ich für den Frühling und alle schönen Tag und so weiter. All die Gaben, die man mir schenkt. Und dann kommen so viele Dinge, wo halt schlecht laufen. Dann lege ich ihnen die Sachen hin. Und dann denke ich über manche, habe ich nicht mal einmal nachgefragt, wie es Jesus heute geht. Habe ich einmal mit Jesus, ja, es ging nur um das, was er mir geschenkt hat und was ich brauche von ihm. Ja, vergesse ich so oft. Mal um Jesus zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Ich glaube, das ist menschlich, das passiert einfach. Ja? Also selbst wenn ich ein Familientreffen habe, merke ich das, ja, da redet man miteinander schön zu sehen. Aber nach dem Familientreffen frage ich mich, kein einziger hat danach gefragt, wie es mir denn persönlich geht. Vielleicht sehr menschlich, ne? Sehr menschlich, dass wir das manchmal vergessen. Deshalb sage ich, such doch Jesus auch persönlich. Das Angesicht, die Gegenwart Jesu, dass wir einfach spüren, was Jesus spürt. Was denkt Jesus über unsere Welt? Was denkt Jesus über die Themen, die vielleicht dich beschäftigen? Klimawandel, Inflation, was denkt da Jesus drüber? Hören, was Jesus sagt, sehen, was er mir zeigen will, seinen Herzschlag hören, spüren, wo sein Herzschlag ist, was ihn bewegt. Ja. Einfach seine Nähe vielleicht auch genießen. Ja, seine Nähe genießen. Manchmal habe ich schon ein älteres Ehepaar gesehen, die saßen nebeneinander schweigend, haben das Händchen gehalten. Ja. Dann habe ich sie mal gefragt, wollt ihr nichts was miteinander reden oder so? Und hat sie gesagt, nee, ich genieße einfach die Gegenwart meines Mannes, hier zu sitzen und das Händchen zu halten. Man muss nicht immer reden. Also geht Gottes Gegenwart auch zu suchen. Und dann heißt es hier, trachtet danach, sucht. Ja, das ist eigentlich etwas, was eine Intensivität ausdrückt, eine Suche. Manchmal kommen in den Nachrichten so Bergsteiger vermisst oder so. Ja. Das ist vielleicht eine Frau, die ruft an beim Notdienst und sagt, mein Mann ist heute Morgen auf dem Berg aufgebrochen, der wollte schon längst zurück sein, es ist dunkel, er ist immer noch nicht da. Ja. Was macht die Bergwacht? Die schickt einen Trupp von 3 Männern los. Die Frau sagt, da ist er hochgegangen und den Gipfel wollte er erklimmen und dann wollte er wahrscheinlich irgendwo und da wieder runtergehen. Können Sie denn suchen? Ja, wir suchen ihn. Suchen. Ja, dann schickt sie 3 Männer los und dann laufen die eine Stunde da hoch, kommen zur ersten Alm und sagen, ach, jetzt haben wir lang genug gesucht, eine Stunde, jetzt gehen wir hier ein Bier trinken. Ne? Was werden sie nicht machen? Weil sie auf der Suche sind, ja. Die werden, denke ich, die ganze Nacht suchen, bis der Mann gefunden wird. Und wenn es dann morgens dämmert, rufen sie ihre Kollegen an und sagen, jetzt kann man was sehen, jetzt können wir einen Helikopter schicken. Ja, oder sowas. Sie suchen also lange. Und das ist die Suche, heißt also eine Intensivität und auch ein Herzensanliegen. Oder manche sagen zu mir, ja, ich brauche doch Jesus nicht suchen, der wohnt in mir. Seit ich bekehrt bin, wohnt Jesus in mir, da brauche ich ihn noch nicht zu suchen. Natürlich wohnt er in dir, wenn du dich bekehrt hast, hat er in der Wohnung genommen. Aber das ist genauso, wenn ich sagen würde, ah ja, ich bin mit meiner Frau verheiratet, also brauche ich doch keine Zeit mehr mit ihr verbringen, oder? Also, was steht da? Es geht nicht um Zwang, sondern ich liebe meine Frau, deshalb habe ich sie geheiratet. Und ich liebe sie, deshalb will ich Zeit mit ihr verbringen. Beides. Ja. Also das schließt sich nicht aus. Und deshalb ist auch was Gutes, was passieren kann, zum Beispiel morgens oder an anderen Abschnitten im Tag immer wieder sich Zeit nehmen und gegen Jesu Gegenwart zu suchen. Morgens vielleicht schon ganz gut, einfach Gott zu suchen und ihm zu begegnen und sagen, schön, Jesus, dass du mit mir heute durch diesen Tag gehst. Dass du bei mir bist. Ja, dann lobst du Gott für den Tag und du gehst an die Arbeit und bei der Arbeit sagst du, oh, ich habe jetzt eigentlich wenig Lust, immer das Gleiche, muss ich heute schon wieder das Gleiche machen und der Kollege ist immer so blöd, der tut immer so komisch. Aber Jesus gibt mir doch da die Kraft, gelassen zu reagieren. Ja. Zeig mir, wo du mich gebrauchen möchtest heute in der Arbeit. Vielleicht machst du die gleiche Routinearbeit wie jeden Tag, aber wenn du sagst, Jesus, gebrauch mich heute, dann benutzt Jesus, dass heute mal das anders abläuft. Und Gott gebraucht dich vielleicht. Ja. Und dann kommst du abends heim, bist müde von der Arbeit und sagst, ach, jetzt muss ich auch noch die Wohnung putzen. Habe ich gar keine Lust dazu. Ja, Jesus, hilf mir dabei. Ne? Schenk mir Kraft, dass ich dann noch ein bisschen was mache. Und dann abends noch ein Termin, steht Hauskreis im Terminkalender. Sagst, eigentlich bin ich jetzt ganz schlapp, jetzt muss ich an so einem Hauskreis. Und dann sagst du, Jesus, zeig mir doch bitte, wo du mich im Hauskreis benutzen möchtest. Vielleicht kommt da jemand, für dem ich gerade eine Botschaft habe, wo du durch mich sprichst zu dem. Dann gehst du mit Jesus in den Hauskreis und der Hauskreis wird etwas, wo du dich gebrauchen lässt von Jesus. Also das ist, denke ich, in allen Bereichen, so im Tagesablauf, einfach Jesus hineinnehmen und sagen, Jesus, du sollst in diesem Bereich der Arbeit, beim Putzen, im Hauskreis die Nummer eins sein. Verherrliche du dich. Ja. So stelle ich mir das vor, diesen Bibelvers. Und dann kommt auch diese Verheißung, wenn wir ihn müssen dann Prioritäten in unserem Leben stellen, dann wird uns alles Lebensnotwendige zufallen. Das Kontraprogramm dazu, wenn man Matthäus 6 liest, das ganze Kapitel, ist das Sorgen. Oder vielleicht kann sich Sorgen, ja, oder man könnte es vielleicht ein bisschen besser, positiver ausdrücken, das zu sehr beschäftigt sein und sich um alles sortieren, kümmern müssen, organisieren müssen. Ja. Also ich bin ja auch so ein Schaffer, ja. Und ich weiß, ich verfall immer dieses falsche Programm rein. Da gibt es Haufen Dinge, die muss ich regeln und dann mache ich das und das muss man machen. Ja. Ich habe viel Verantwortung, Familie, Gemeinde und so weiter. Und dann bin ich nicht mehr im Versorgungsprogramm Jesus, sondern bin in dem Sorgenprogramm Jürgen. Und der Jürgen kümmert sich alles und bringt wieder alles in Ordnung. Aber was passiert denn dann? Das ist zwar, sieht gut aus, aber Jesus rutscht dann immer weiter runter, der wird in zweiter, dritter Position. Nicht, dass ich ihn noch nicht mehr lieb habe, natürlich, ist mir wichtig, aber der rutscht dann runter. Dann vergesse ich plötzlich im Tagesablauf, weil ich so viel zu tun habe. Und gerade andersrum ist dieses Programm, dass Jesus hier uns sagt und sagt, ich habe was viel Besseres für euch. Setz mich in Priorität, nimm mich hinein in deine Bereiche und dann schenke ich dir das notwendige Gelingen bei all dem. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Ängste. Also der Schlüssel, die Macht der Sorgen und Ängste zu durchbrechen ist, wenn wir zuerst Jesus suchen und ihm das alles hinbefehlen und sag, verherrliche du dich in dieser Situation. Ja. Betrachte zuerst nach dem Reich Gottes, also nach Jesus. Ist mir noch so ein anderer Begriff eingefallen, der heißt All In. Weil manche kennen den nicht, der kommt vom Poker. Beim Pokerspiel hat man ja so Karten auf der Hand und wenn man denkt, die ist besser die Karte, die ich auf der Hand habe, als mein anderer, dann setze ich einen großen Einsatz an Geld oder, ja, oder an Steinen, die ich jetzt hier habe, an Chips. Und All In heißt, ich setze alles rein. Das heißt, ich bin voll überzeugt, dass diese Karte, die ich hier habe, das besser ist als die vom anderen. Das ist die beste. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist es doch. Wir sind doch überzeugt, dass das, was wir bekommen haben von Jesus, dass es das Beste ist, was uns passieren konnte. Eine Vergebung, ewiges Leben, eine herrliche Zukunft. Alles ist das Beste, was uns passieren könnte. Also, da können wir doch das, was wir haben, als Dankbarkeit sagen, okay, all in. Ich setze alles ein, was ich habe, mein Leben, aus Dankbarkeit setze ich auf diese Karte Jesus. In Kolosser 3, 17 sagt Paulus, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut mit oder für den Herrn Jesus. Ja, also das ist, gehen wir so ein paar Bereiche nochmal durch. Zur Arbeit. Wie gehst du zur Arbeit? Welche Einstellung? Du kannst sagen, Herr, ich gehe jetzt heute mit dir zusammen zur Arbeit und hilf mir, dass ich etwas von dir widerspiegel. Ja, ich möchte, dass du an meinem Arbeitsplatz verherrlicht wirst. Hilf mir da, jemand zu sein, der Liebe weitergibt, der geduldig sein kann, wenn jemand blöd kommt oder wenn Stress aufkommt, dass ich da geduldig bin. Hilf mir, zuverlässig und treu zu sein, dass ich etwas von deinen Charaktereigenschaften widerspiegeln kann. Ja? Ich möchte etwas von dir wiedergeben. Ja? Also das heißt für mich, ich setze Jesus in der Arbeit an erster Stelle. Er soll durch das, was ich da tue und präsentiere, soll er ein Stück weit wiedergespiegelt sein, gespiegelt werden. Ja. Oder eine Freizeit. Dann sagt man, okay, Herr, du hast mir Freizeit geschenkt, hilf mir die zu deiner Ehre so einzusetzen, dass du groß rauskommst. Ich möchte dir die Zeit und Kraft, die du mir geschenkt hast, dir zurückgeben zu deiner Verherrlichung. Da bist du vielleicht im Sportverein und dann besprichst du es mit Jesus durch. Ja, wie kann ich dich da in meinem Sportverein, wie kann ich dich da verherrlichen? Wie geht es, dass du da groß rauskommst? Oder bei meiner Zeit- und Krafteinplanung in meiner Freizeit. Ja. Kennt ihr auch dieses Gleichnis von den Talenten? Also das, was gibt Gott uns etwas oder Jesus gibt uns etwas und er verschwindet dann und sagt, er kommt irgendwann wieder und dann fordert er sozusagen Rechenschaft und fragt, was hast du mit dem Talenten gemacht, wenn ich wiederkomme? Ja, und der eine Knecht sagt, ja, ein Knecht hat nichts eingesetzt, hat nichts mitgemacht, ja, hat es vergeudet mit Computerspielen oder was ich was und also Computerspiele kann man schon machen, aber es ist die Frage, wie viel Zeit mache ich da rein? Und Jesus sagt, du bist ein untreuer Knecht. Und was sagt Jesus einmal über mein Leben? Frage ich mich manchmal. Habe ich natürlich als Pastor bin ich immer viel im Hansdampf in allen Gassen, aber mache ich es manchmal für mich oder mache ich es wirklich für Jesus? Ja, da muss ich mich auch selbst hinterfragen. Und dann gibt es ja diejenigen, die alles eingesetzt haben, alle Pfunde oder Talente eingesetzt haben, die sie haben. Und Jesus lobt sie und sagt, du bist treu damit umgegangen, hast alles all in gemacht. Und er lobt ihn, du wirst dich über mehr setzen sogar. Wo setzt du deine Freizeit ein? Wo, zu Jesu Ehre. Ja, vorher haben wir gehört, Jungschar. Vielleicht ist das ein Ruf an dich, dass du in der Jungschar mitarbeitest. Ich glaube, da gibt es keine Altersbegrenzung. Von den Mitarbeitern meine ich jetzt. Ne? Die Jungschar-Teilnehmer schon. Die Teilnehmer. Ja, da kannst du selbst 70, 80 sein. Du musst nicht Fußball spielen. Das kannst du den jüngeren Mitarbeitern überlassen. Aber du kannst andere Dinge mit ihnen machen. Das, was du kannst, mit den Jungschar mithelfen. Und dann musst du sehen, Gott versorgt dich. Manche sagen dann immer, ich habe noch so viel zu erledigen, muss das machen und das machen und das machen. Ja, so geht es mir oft auch. Aber dann rutscht man wieder auf dieses Versorgungsprogramm Jürgen zurück. Ja, der Jürgen, der muss alles machen. Ja, das und das und das muss ich noch machen. Andersrum. Jesus, komm du und regel du. Ja, ich nehme Jesus hinein und tu meine Zeit, meine Begabung mit ihm durchsprechen. Und dann schenkt der Gelingen, dann regelt der die Dinge für mich. Martin Luther hat einmal gesagt, und ich bin immer noch am Knabbern, das zu verstehen, er sagte, ich bete jeden Morgen eine Stunde. Und wenn ich ganz viel zu tun habe, dann würde ich sagen, ja, dann betet mal an dem Tag mal ein bisschen kürzer, ne? Weil ich kann ja auch anders mal, wenn ich mehr Zeit habe, das nachholen. Dann sagt er, nee, dann betet er 2 Stunden. Ja. Und ich denke, oh Mensch, Martin Luther, wie geht denn das? Ja? Aber ich glaube, das ist dieses Versorgungsprinzip. Jesus reinsetzen als erste Priorität, mit reinnehmen, sagen, ich brauche dich jetzt umso mehr noch. Und das habe ich auch schon erlebt, ja? Dass ich viel zu tun habe, schwierige Sachen, und dann habe ich aber intensiv erst auch Zeit mit Jesus verbracht und gesagt, ich brauche dich da. Und nachher ging es dann viel schneller von der Hand. Habe das viel schneller erledigt bekommen. Bin ja trotzdem pünktlich fertig geworden, weil ich Jesus mit hineingenommen habe. Also das ist Bereich Arbeit, Bereich Freizeit, Bereich Geld, ja. Ich kenne Geschwister, die haben wenig Geld, die leben vom Grundsatz, was sie bekommen. Aber selbst von dem geben sie treu, sogar den Zehnten. Das sind nicht viel, ne? Also für einer wie ich, der verdient, ist das nicht viel. Ja? Aber ihr kennt ja das Schärflein von der Witwe wahrscheinlich. Ja? Die Witwe, die hat in den Opferkasten einen kleinen paar Cent reingeworfen und für sie war es echt viel. Sie hat sich vom Mund abgespart. Aber die Menschen, diese Geschwister, sind mir oft ein Vorbild. Ja? Die geben zuerst Jesus und wissen manchmal nicht, reicht es dann mir fürs Monatsende, bis meine nächste Rentenzahlung kommt. Aber sie sind ein Vorbild. Aber sie sagen rückblickend, nee, ich bin noch nie verhungert. Das Notwendigste hat es gereicht. Gott hat mir das Notwendigste geschenkt. Also auch das, gehe ich mit dem Geld um, ist auch so eine Frage. Ne? Und die, wenn ich auch im Geld Gott die Priorität einrichte, sage Jesus, zeig mir, wie ich das Geld, das ich anvertraut habe, einsetzen soll, dann wird er dich auch durchtragen, auch in dem Bereich. Oder noch einen anderen Bereich, Beziehungen. Beziehungen, die ich habe, dienen sie dem Reich Gottes? Ja, trachten sie aus dem Reich Gottes? Also dienen meine Beziehungen dem Reich Gottes, tun sie mir gut? Machen sie Jesus Ehre? Auch wie ich die Beziehungen pflege? Ja, mal hinterfragen. Also ich habe einen guten Freund gehabt, die Beziehung ist leider nicht mehr so intensiv, guter Freund im Glauben, Bruder im Glauben. Und einmal hat er mir erzählt, ja, er geht ja immer in eine Sportgruppe und er sagt, ein bisschen entsetzt. Also die Männer dort in dieser Sportgruppe, die sind alle schon geschieden und haben Freundinnen und so. Ja, sagt er, naja, da habe ich gesagt, gut, okay, ist nicht so toll. Ne? Und so haben wir ein bisschen drüber gesprochen, aber ich habe es eigentlich nicht so weiter beachtet. Ne? Aber ich war weiter in diese Sportgruppe gegangen und ich hatte ihn nicht so eng begleitet, er hat an einem anderen Ort wohnt, er weit weg, nur ab und zu mal telefonisch, und irgendwann hat er seine Frau auch verlassen für eine junge Freundin und dann sein Glaube gleich mit weggeschmissen. Und dann habe ich, klar, ich habe mir selber ein bisschen Vorwürfe gemacht, ich hätte es mehr registrieren müssen, ihn vielleicht warnen müssen, aber in diesem Zusammenhang, die Beziehungen haben ihm nicht gut getan. Ja, nicht, dass man nicht in der Sportgruppe sein kann. Ja? Ich bin auch im Volleyball, spiele auch Volleyball. Aber die Beziehungen, der Umgang mit diesen anderen Männern hat ihm nicht gut getan. Ja. Also welche Beziehungen tun mir gut, die in dem Reich Gottes? Und das sind so versuchen wir so ein paar Dinge aufblocken zu lassen heute Abend. Ihr seid ja hier, weil ihr Jesus lieb habt, nehme ich mal an, weil ihr Jesus im Herzen habt. Aber vielleicht geht es euch auch manchmal wie mir, dass es für lautes Tun und Schaffen und Machen, dieser Jesus nimmt mich ganz aus dem Fokus rutscht. Natürlich habe ich ihn immer lieb und ich verliere jetzt auch nicht mein ewiges Leben, wenn er nicht immer an erster Stelle ist, aber ich muss ab und zu mal ein Check-up machen. Ja, manche gehen zum Arzt zum Check-up, ja, da checkt auch mal durch. Und dann muss ich sehen, okay, in dem Bereich will ich Jesus wieder an erste Stelle setzen und mit hineinnehmen in meinen Alltag. Und will mich nicht von den vielen Dingen, die zu tun sind, abhalten lassen, denn der will sich darum kümmern. Das ist ein anderes Versorgungsprinzip. Ich nehme ihn als erste Stelle und er sorgt, dass ich um alles andere, meine Finanzen, meine Beziehungen, meine Arbeit, alles, was ich brauche, tut er sich darum kümmern. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles, wirklich alles gegeben hast, was du hattest, dein kostbares, teures Blut vergossen hast, damit wir gerettet sind. Und was hast du vor Mühen aufgewandt, uns nachgelaufen, so oft angeklopft, auch in meinem Leben bist du nachgelaufen, hast Menschen in mein Leben gestellt, die immer wieder von dir erzählt haben und hast da keine Mühen gescheut, dass du mich findest und uns findest. Und wir sind dir von Herzen dankbar. Ja, wir wollen auch dir unser Leben zur Verfügung stellen, als Dankbarkeit. Ja, weil du uns alles geschenkt hast. Wir wollen dich als Priorität in unserem Leben einräumen und hilf uns dabei. Und wenn heute Abend vielleicht einem anderen Dinge wach geworden sind, Dinge klar geworden sind, wo wir vielleicht verrutscht sind im Laufe der Jahre, dann hilf uns, die wieder gerade zu rücken und auch in diesem Bereich dich als erste Stelle zu nehmen. Ja, wir wollen auf dein Versorgungsprinzip vertrauen. Du hast gesagt, du willst uns alles schenken, was wir notwendig haben. Ja, da müssen wir uns nicht abrackern. Wir dürfen es einfach dir hinlegen, unsere Sorgen. Darum kümmerst du dich. Hab Dank, dass du dieses ganze Versorgungsprogramm, das so menschlich ist, auf den Kopf stellst und uns dieses neue Versorgungsprogramm zeigst, wo du für uns sorgst. Ja, ich danke dir, dass du ein Gott bist, bei dem wir darin Geborgenheit erfahren dürfen. Ein Sinn und eine Erfüllung in dem Leben. Du gibst uns das, was wir brauchen. Nicht alles, alle unsere Wünsche erfüllst du, aber das, was wir brauchen. Du bist ein guter Gott. Wir wollen zusammen beten, im Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Allmächtige Gott, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebt sein Angesicht über dir, schenkt dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Amen.